Am Wochenende hat die Türkei ein Verfassungsreferendum durchgeführt, das bei einer 78-prozentigen Wahlbeteiligung knapp unter 60% zugunsten der 26 Änderungsartikel, die die AKP vorgeschlagen hat, ausgegangen ist. Gestern habe ich mich mit unserem langjährigen Mitarbeiter, aber schon seit 10 Jahren ist er ständiger Korrespondent, zum Beispiel von Basel Zeitung und Presse, Jan Kethmann unterhalten über dieses Referendum, über die Umstände. Und ein Teil dieses Interviews habt ihr gestern schon in Fokus Europa Nachrichten und heute in der Wiederholung auch gehört. Jetzt aber das gesamte Interview von Jan Kethmann, das ich gestern geführt habe, zu den Umständen dieser Wahl und der innenpolitischen Bedeutung. Ergänzend kann man vielleicht noch sagen, dass dieses Referendum sowohl an der Mittelmeerküste als auch an der Ägäisküste, auch in größeren Städten teilweise abgelehnt worden ist, in bestimmten, wie Tunçelin, alevitisch geprägten kurdischen Gebieten auch abgelehnt worden ist und in vielen Teilen, die kurdisch bevölkert sind, zumindest was die Wahlbeteiligung anging, gerade mal bei einem Drittel gewesen ist, aber dann dort mehrheitlich angenommen worden ist. Insgesamt hat offensichtlich Erdogan und die AKP abgeschöpft die ganzen Hochburgen der MHP, also der faschistisch-religiösen Kräfte in der Türkei bezüglich dieser Verfassungsänderung. Wie Jan Kethmann diese Abstimmung bewertet, hört ihr jetzt im Gespräch mit ihm. Das Verfassungsreferendum in der Türkei ist mit einer Wahlbeteiligung von 77,4% und 58% Zustimmung ausgegangen. Jan Kethmann, Erdogan präsentiert sich jetzt als Sieg der Demokratie, den er angestoßen hat, und auch in gewisser Weise als Beseitiger der Relikte der Militärdiktatur. Stimmt dieses Bild, das Erdogan und die AKP über sich verbreiten, in Bezug auf dieses Abstimmungsergebnis zur Verfassungsänderung?
Also es gibt sicher positive Elemente in dieser Verfassungsänderung, dass zum Beispiel die Einschränkung der Militärgerichtsbarkeit, dagegen kann man nichts sagen und auch gegen einige andere Sachen. Aber es ist halt auch die Frage, wie die Sache angefangen hat und um was es im Kern geht. Also erstens hat Erdogan schon vor Jahren eine neue Verfassung versprochen, daraus ist nie was geworden. Es gab sogar eine Arbeitsgruppe, hat er so gesagt, dass er das in 14 Tagen werde jetzt also verkünden, was das ist. Es ist alles eingeschlafen. Und nun plötzlich kommt er mit einer kleinen Verfassungsreform, die sich ein paar Paragraphen rausgreift. Sie ist so entstanden, dass es einen Streit gab zwischen zwei Staatsanwälten. Der eine Staatsanwalt wollte Machenschaften religiöser Gruppen untersuchen. Der andere meinte, dass dieser Staatsanwalt sei vom Militär geschickt und hat ihn inhaftieren lassen. Gegen den ersten Staatsanwalt, also regierungskritischen Staatsanwalt, wurden zwei Verfahren angestrebt. In einem werden 36 Jahre Haft gefordert. Das zweite Verfahren wird auch eine ähnliche Haftstrafe gefordert. Es ist völlig ungewöhnlich, dass ein Staatsanwalt während eines Ermittlungsverfahrens in Haft genommen wird wegen dieses Ermittlungsverfahrens. Daraufhin hat eine juristische Organisation eingegriffen, der Hohe Rat für die Richter und Staatsanwälte, und hat das Verfahren an ein anderes Gericht verlegt. Da ging es dann hin und her und es gab einen Streit mit dem Justizminister und mit der Regierung, und daraufhin wurde diese Reform plötzlich aus dem Hut gezogen und die Regierung hat sich entschlossen, ein Referendum zu machen. Die Sache mit dem Militär ist dann mehr oder weniger dazugekommen, dass diese vorübergehenden Paragraphen, die es in der türkischen Verfassung gibt, die die Putschisten von 1980 vor Strafverfolgung schützen, deren Aufhebung in das Referendum aufgenommen wurde. Allerdings war das eine Idee der Opposition, nicht von Erdogan. Und außerdem ist es symbolisch, weil die Verjährungsfristen nicht geändert wurden. Also gleichzeitig läuft die Möglichkeit, da was zu machen wegen Verjährung ohnehin aus. Es ist die Opposition eben auch aus dieser Vorgeschichte, dass es aus diesem Streit mit einer juristischen Behörde über eine sehr verdächtige Sache eigentlich entstanden ist, sah die Opposition darin, dass halt die Regierung die Hand auf die Justiz legen will. Nun ist der Entwurf dazu sehr kompliziert. Er bringt Verbesserungen und fragwürdige Sachen, aber letztendlich hat entweder das Parlament oder der Staatspräsident die Hand bei der Ernennung neuer Richter. Und durch die Vermehrung von Verfassungsrichter und anderen Justizstellen werden jetzt auch sehr viele ernannt. Staatspräsident und Parlament sind in einer Hand, Parlament mit einfacher Mehrheit. Und so kann die Regierungsfraktion und der Präsident, der ein alter Weggefährte von Erdogan ist, jetzt eine ganze Menge neue Posten der Justiz besetzen. Und dagegen richtet es sich hauptsächlich der Widerstand. Die anderen Paragraphen hätte die Opposition mitgetragen, größtenteils. Die Hauptopposition sogar vollständig. Und was jetzt passiert ist, es war aber mehr oder weniger dann ein Referendum pro oder contra Erdogan. Es gibt Leute in der Türkei, die misstrauen Erdogan sehr, also mit kemalistischem Hintergrund, meistens mit höherem Bildungsstand, meistens im Westen, irgendwo an der Küste wohnen. Es gibt Leute, die haben überhaupt kein Misstrauen gegen Erdogan. Und zwischen den beiden Gruppen ging das jetzt irgendwie. Also es ging eigentlich letztendlich nicht mehr um Sachfragen. Also es gab Umfragen bei Wählern, dass die Hälfte konnte nicht einen einzigen dieser 26 Paragraphen nennen, der geändert werden sollte. Die hatten auch nur die Möglichkeit, Ja oder Nein zu stempeln. Auf das Ja war weiß, das Nein war braun. Auf einem Zettel, also es lag auch nicht so vor, dass jetzt also irgendwie dann noch im Wahllokal die ganzen Änderungen nochmal durchzulesen gewesen wären. Und verstehen tut das eh niemand. Also ich meine, das sind so detaillierte Sachen, wo welcher Richter welchen Sachen ernennen kann, wo wie gewählt wird, wer dann was macht, wo dann mit einfacher oder mehr mit anderer Mehrheit gemacht wird. Das ist hochkompliziert, eigentlich irgendetwas überhaupt nicht geeignet für ein Referendum. So wurde die Sache abgestimmt. Und ich sehe also gerade in dieser Sache, dass es wie die Art, wie das mit dem Referendum gemacht wurde, dass es ein völlig undurchsichtiges Ding war, dass es Sachen gab, die vielleicht Verbesserungen für Frauen bringen, oder Verbesserungen für Kinder oder irgend sowas zusammen mit Abstimmungen über die Zahl von Verfassungsrichtern und so. Also wo man überhaupt keine klare Linie hat. Also in der einen Sache ist man vielleicht dafür, in der anderen ist man dagegen. Wie soll man sich da entscheiden? Schon mal kein demokratischer Prozess, wie dieses Referendum abgelaufen ist. Wobei ich denke, Referenden klingen überhaupt immer sehr demokratisch, aber sie sind häufig auch ein Mittel von fraglichen Regimen. Das beste Beispiel war diese Abstimmung im Iran. Wollen Sie Monarchie oder Islamische Republik? Okay, die Islamische Republik ist rausgekommen, ja, weil niemand die Monarchie wollte. Ja. Und insofern finde ich dieses keinen demokratischen Prozess und kann aus einem undemokratischen Prozess auch keinen Sieg der Demokratie sehen.
Aus der Außenwahrnehmung oder in der Außenverkauf wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jetzt auch die Türken, jeder Türke, wobei das schon mal in Frage stellbar wäre, weil es ja sehr viele sich durchaus ethnisch auch unterschiedlich darstellende und kulturell unterschiedlich darstellende Bevölkerungsgruppen in der Türkei gibt, jeder das Recht hätte, sich an die Verfassungsrichter zu wenden und sowas, was wir in der Bundesrepublik ja auch kennen, die Verfassungsbeschwerde eingeführt würde. Ist das nicht ein Fortschritt?
Nein, ich glaube, dass es ein Trick ist und dass es sogar in dem Referendum ist der Trick, den man am leichtesten nachweisen kann. Also bisher war es ja so, dass man konnte durch den Instanzenweg gehen und wenn der fertig war und man hatte immer noch das Gefühl, man hat Unrecht bekommen, dann konnte man am Europäischen Gerichtshof in Straßburg klagen. Es gibt Tausende von Klagen. Also ich kann es jetzt nicht garantieren, aber ich habe die Zahl von 60.000 Klagen gehört, die aus der Türkei nach Straßburg gekommen. Und da hatte man eine Chance, dann doch noch Recht zu bekommen. Die Chance gibt es auch immer noch, aber die Voraussetzung ist, dass man in der Türkei alles durchlaufen hat. Nun gibt es auch noch die Möglichkeit, in der Türkei ins Verfassungsgericht zu gehen. Das Verfassungsgericht ist aber gar nicht in der Lage, Tausende von Klagen in einem vernünftigen Zeitraum abzuhandeln. Jetzt hat es 17 Richter und 3 Kammern und die sollen Tausende von Klagen beurteilen und entscheiden. Das heißt, es ist zu erwarten, dass es einen Stau von 10 oder 20 Jahren dort gibt, der zusätzlich zu dem dazu, dass man vorher noch die anderen Rechtsmöglichkeiten ausschöpfen muss, existiert. Und das heißt, es kann einfach niemand mehr nach Straßburg gehen oder erst sehr viel später. Zum Beispiel haben die Aleviten haben eine Klage für ihre Religionsrechte eingereicht. Die haben sie jetzt noch Anfang September ganz rasch nach Straßburg geschickt, damit sie rauskommen, weil ihr Anwalt gesagt hat, also es ist aussichtslos, wenn das Referendum angenommen wird, dann müssen wir viele Jahre warten, bis wir da eh wieder weiterkommen. Insofern hat diese Änderung vor allen Dingen erstmal die Regierung bewahrt vor weiteren Klagen in Straßburg und sonst hat sich nichts geändert.
Jetzt kann man natürlich fragen, wie sieht es mit der Grundrechtsgewährleistung aus? Es gibt ja vielfältige soziale und politische Bewegungen im Umweltsektor in verschiedensten Bereichen. Sind deren Rechte, seien es Koalitionsrechte, seien es individuelle Rechte, du hast es schon angesprochen, es sei in der Verfassung auch etwas, die Stellung der Frauen solle verbessert werden, sind die denn gestärkt worden und zwar nachhaltig?
Nee, also die zum Beispiel betrifft vor allem die Gewerkschaften. Da sind Tarifverträge im öffentlichen Dienst, darf es nun geben. Die gab es vorher eigentlich auch schon. Aber kein Streikrecht, also es hat sich nichts Wesentliches geändert. Man darf jetzt Mitglied von zwei Gewerkschaften sein. Was der Vorteil davon ist, habe ich bisher nicht eingesehen. Jetzt, was die Frauen betrifft, das könnte theoretisch eine Verbesserung bringen. Dass unterdrückte Minderheiten dürfen besonders gefördert werden. Also oder benachteiligte Minderheiten. Das ist als Zusatz zum Gleichheitsgrundsatz der Verfassung eingeführt worden. Vorher war es auch tatsächlich so, dass Maßnahmen zum Gunsten von Frauen abgelehnt wurden, weil gesagt wurde, widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz. Das ist jetzt ausgehebelt. Das heißt aber nicht, dass die Regierung ein Programm hat, zum Beispiel Frauenquoten einzuführen. Ganz und gar nicht. Es sieht da eher so aus, dass Erdogan sich mehrfach ausgesprochen hat, dass eine Frau mindestens 3 Kinder kriegen sollte. Und das Einzige, wo sich bei Frauen groß eingesetzt wird, ist dafür, dass sie ein Kopftuch tragen. Die Klausel greift nur dann, wenn es wirklich die Regierung ernst meint, solche Fördermaßnahmen zu ergreifen. Und sie ist auch nicht speziell für Frauen. Also es werden auch Behinderte und Kinder genannt und Ältere. Also eine ganz weite Sache.